Wir haben gemeinsam Mensch, ärgere dich nicht gespielt.
Das
Alle
ist
zusammen.
ja.
Und das ist so toll. Also das motiviert mich persönlich, weiter meine Arbeit zu machen, weiter hier zu entwickeln. Weil mit diesen kleinen Schritten, also wir gehen wirklich in kleinen Schritten, können wir einiges bewirken hier.
Heute bin ich mal am anderen Ende der Stadt, in Prohlis tatsächlich. Und da besuche ich heute eine Begegnungsstätte für Geflüchtete bei der Frau Groß. Aber ich traue mich noch nicht so richtig aus dem Auto raus, weil es regnet. Es ist verrückt. Aber es regnet tatsächlich. Einer der wenigen Tage in letzter Zeit, dass es mal regnet. Jetzt muss ich erstmal den Eingang finden zur Begegnungsstätte. Wenn man das so sagen kann, Begegnungsstätte, da werde ich bestimmt gleich wieder gerügt, aber es ist okay. Schauen wir mal.
Herzlich willkommen zur 19. Folge der Malteserblicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden-Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Frau Groß. Sie ist Koordinatorin für Integration und bürgerschaftliches Engagement in einer der vielen Begegnungsstätten der Malteser, dem Treffpunkt Prohlis in Dresden. Und nachdem ich ein wenig durch den Stadtteil gewandert bin, habe ich den Eingang in einem Hinterhof schon gefunden.
Na, da bin ich doch genau richtig. Ja, Begegnungsstätte. Treffpunkt Prohlis ist das. Da muss ich jetzt rein. Genau. Malteser-Logo überall. Hier bin ich richtig. Oh, hier ist eine Klingel. Nehme ich die? Ich drücke einfach mal drauf. Ach, da werde ich schon erwartet. Hallo.
Hallo, Herr Pietsch.
Frau Groß, richtig?
Ja, richtig.
Ah, sehr schön. Das ist aber heute auch ein Wetter. Aber es war mal wieder nötig, glaube ich.
Denke ich auch. Das ist schön, dass es regnet.
Definitiv. Okay.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Treffpunkt.
Dankeschön.
Kommen wir an.
Frau Groß, wie geht's Ihnen?
Ach danke, mir geht's ganz gut.
Bisschen aufgeregt jetzt?
Ja, natürlich. Es ist meine erste Erfahrung mit einem Podcast. Ja.
Aber das Schöne ist, wir stehen ja quasi hier in Ihren heiligen Hallen. Das ist sozusagen quasi Heimspiel. Also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das ist jetzt mal endlich mal was Näheres. Wir haben in den vergangenen Folgen mit dem Herrn Schumacher oder mit der Frau Gray, ging es eher so um Erstaufnahmeeinrichtungen und um Flüchtlingshilfe allgemein. Aber das ist das erste Mal, dass ich in so eine Begegnungsstätte letzten Endes bin, die für mich irgendwie eher so Seniorenbegegnungsstätten ist, so ein bisschen das, was ich darunter mir immer vorgestellt habe. Aber Geflüchtete gibt es das natürlich jetzt hier auch.
Ja, hier geht es auch hauptsächlich um die Geflüchtete. Wir sind ja auch eine Begegnungsstätte. Nee, falsch, wir sind eine Begegnungsstätte für alle. Wir sind offen für alle, für die Nachbarschaft, auch für Senioren. Die kommen auch zu uns tatsächlich runter.
Ah, okay.
Genau, aber Schwerpunkt unserer Arbeit ist natürlich Integration und Integration durch Ehrenamt. Es geht dabei, auch die Menschen ins Ehrenamt zu holen und dadurch in unsere Gesellschaft zu integrieren, mitzunehmen, die Möglichkeit zu geben, Aufgaben zu übernehmen, soziale Kontakte zu knüpfen. Und da die Integration für uns ein ganzheitliches Prozess ist, wollen wir natürlich auch die deutsche Nachbarschaft einbeziehen, weil wenn ich die Sprache kann oder hierher komme, bin ich ja noch längst nicht integriert. Ne?
Das finde ich ganz spannend eigentlich, weil für mich persönlich war es irgendwie nie so ein Ding, dass ich sage, da ist eine Begegnungsstätte, ne, hier steht drauf Treffpunkt Prohlis. Man sieht auch, es ist offen für alle, aber irgendwie würde ich mich persönlich da nie mit einbeziehen, weil ich nicht zu dem Status Geflüchtete zähle. Wie gehen Sie denn da vor, um die Leute damit reinzuholen?
Durch verschiedene Angebote. Wir haben zum Beispiel seit letztem Sommer Nachbarschaftscafé, donnerstags Nachmittag. Da stellen wir einfach hier draußen auf der Terrasse die Tische, Kaffee, Kekse und wir setzen uns hin. Und so kommen die Nachbarn vorbei und wir laden die einfach ein. Da kommen die, setzen sich hin, wir trinken einen Kaffee gemeinsam, wir unterhalten uns, erzählen über unsere Angebote und so kommen die dann auch zu uns. Also durch die Aktionen machen wir unsere Angebote bekannt und so laden wir die Menschen zu uns.
Und es sind ja schon einige Angebote entstanden scheinbar, weil ich sehe hier gerade an den Wänden, also wir gehen jetzt so ein bisschen gleich durch den Raum, die Wände sind gut geschmückt, was lese ich? Malteser Frauentreff, Einkaufswagen, Buchkinder, Familientreff, Freundin Dresden, Elbe Magazin, Arabischunterricht für Kinder. Natürlich, das ist natürlich wichtig.
Ja, ja, das sind aber lange nicht alle Projekte, die wir haben. Das sind nur die einigen, die hier an der Wand drauf gepasst haben. Und wir sind, vielleicht fange ich ein bisschen von vorne an, wir sind seit 2019 hier. Seit November 2019 konnten wir unsere Büroräumlichkeiten hier aufmachen für alle und unsere Arbeit hier aufbauen. Es ist sozusagen wie mein Baby, was ich von Anfang an aufgebaut habe. Es war ja, wir hatten keine bunte Wände, haben wir hier alles gestrichen, die Küche am Wochenende mit Ehrenamtler aufgebaut. Also das haben wir alles hier von null auf aufgebaut. Dann haben wir mit ein paar Projekten anfangen können und dann ja kam März 2020 Lockdown. Ne? Es war ja alles zu. Wir könnten da nie wirklich eine Begegnungsstätte betreiben, ohne sich zu begegnen. Ne? Wir sollten Kontakte halten, ohne privat, also ohne Kontakte zu haben. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, glaube ich, in die andere Richtung. Ja, und so durch Corona, durch kleine Verschnaufspausen könnten wir viele Projekte dann doch aufbauen. Und zum Beispiel, Sie sehen an den Wänden unsere Plakate, ne, unsere Bilderrahmen und sehen Sie, das sind die Briefe. Das sind die Briefe, die unsere Helfer während Lockdown geschrieben haben. Über die Projekte, über sich selbst. Und diese Briefe haben wir an andere Teilnehmer, an andere Helfer und an Senioren hier in der Nachbarschaft geschickt, um Grüße auszurichten und sagen, hallo, wir sind da, wir denken an euch. Ah. Und das ist auch zum Beispiel von unseren arabischen Helfern.
Wir können auch gerne mal hingehen.
Weil von Hassan Kalouf, der hat einfach geschrieben, also die oder von der Arabischlehrerin, das ist ganz, ganz toll, was die hier geschrieben haben, was sie machen, was sie bei Malteser machen, was, wie es gerade denen geht und so. Und das haben die selbst alles gestaltet, an uns geschickt und die haben wir weiter verschickt.
Also diese Briefe gingen sozusagen komplett an alle, wo man natürlich wahrscheinlich eine Adresse hat,
schätze ich mal. Genau. Ne? Oder per E-Mail haben wir die auch verschickt, genau. Oder hier hat ein Helfer von Familientreff geschrieben und hat ein Rezept dazu geschickt, was er gerne so kocht und und das ist so spannend, so wie die das, also ohne Korrektur, nur sie haben so geschrieben, so wie sie das kennen. Das war eine echt tolle Aktion. Ich glaube, 15 oder 16 Briefe sind so entstanden.
Ja, ich sehe gerade, die Vorspeise enthält viel Vitamin C und Ballaststoffe.
Genau, das ist diese Taboulet, dieser arabische Salat mit ganz, ganz viel Petersilie und Paprika und Gurken. Schmeckt ganz lecker.
Ja, dann kann man sich ja das quasi sogar hier noch mit rausziehen.
Ja.
Ne? Mal gucken, vielleicht stellen wir das am Ende des Podcasts noch zur Verfügung. Ja, das ist super mit den Briefen. Also wirklich, so bleibt man ja trotz alledem, trotz Lockdown und das auch noch analog, nicht digital, quasi mit den Leuten in Kontakt. Ja. Was ja wahrscheinlich auch eine ziemliche Schwierigkeit gewesen ist. Also da merkt man, Corona hat ihnen wahrscheinlich ziemlich in Bein gestellt, was das angeht.
Ja, ja, vor allem am Anfang, ne? Wir waren seit ein paar Monaten hier und meine Kollegen war schon eher hier im Stadtteil und kannte die Akteure und auch die Bewohner hier zum Teil und dann wollten wir hier starten mit Ideen, mit Wünschen und Visionen und dann war natürlich Tür zu und ja, aber trotzdem könnten wir haben ja Bringservice angeboten, da waren wir Visionären einkaufen oder Arabischunterricht, ne? Wir haben online gemacht, da kamen die Lehrer einzeln zu uns her, wir haben die Videos aufgenommen, diese Videos haben die dann an die Kinder verschickt.
Nicht schlecht. Also wenn Sie gerade sagen, ganz viele Ideen auch, ich sehe hier auch einen Wochenplaner, wo quasi alles dasteht, was es hier eben nochmal gibt. Also wie gesagt, Buchkinder, mobile Einkaufswagen, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein, was da sozusagen alles mit dabei ist. Denn ich möchte mir gerne nämlich die ganzen Räumlichkeiten, also wir sind ja jetzt hier quasi im Hauptraum, auch mit ein paar Spielen, mit ein paar Schränken. Ich sehe auch Schulunterlagen, ist das richtig?
Ja, das ist Deutsch-Schulunterlagen, Deutschbücher, Deutschlernbücher.
Machen Sie Deutsch als Zweitsprache auch hier?
Wir haben Sprachtreffs.
Ah ja.
Wir haben Sprachtreffs, wo es darum geht, um Deutsch zu lernen. Genau.
Ah ja, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Und dann kommen wir plötzlich in den nächsten Raum mit Kühlschrank und
so kleine Küche hier.
Der Küchenbereich, ja.
Genau. So Mini-Küche, so Teeküche, aber mit Backofen, mit Geschirrspülmaschine, mit der Mikrowelle, mit dem Herd und alles. Also große Kochabende können wir hier nicht machen, aber so in kleineren Raum funktioniert das trotzdem.
Ja, klar.
Genau. Hier haben wir einen kleineren Besprechungsraum, Büroraum, kann auch flexibel genutzt werden. So.
Und ich habe auch gesehen, Sie vermieten die Räumlichkeiten auch.
Also was heißt vermieten? Wir stellen die zur Verfügung so. Für andere Vereine, genau für andere Akteure oder für Migrantenvereine vor allem.
Ja, genau. Und dann zählt das hier natürlich auch noch mit dazu. Und das Faszinierende ist, das war es im Prinzip zwar schon an Räumlichkeit. Ach so, geht's doch noch weiter.
Es gibt noch ein Büro von meiner Kollegin, Michaela Platz. Sie ist die Leiterin von Integrationsdienst. Genau, aber ist gerade zu. Und
also, da kann man nicht rein.
Okay. Also ich könnte es auch machen, aber es ist ein Büro. Das ist irgendwie spannend.
Genau. Ja, aber man ist ja trotzdem, trotz alledem, ich sehe hier eigentlich alles, was zu so einem... Ja, was eigentlich zur Wohlfühlatmosphäre dazu gehört letzten Endes.
Danke.
Also wirklich, also ich finde es auch, ne, ich habe die Bilder gesehen und ich muss dazu sagen, hier sind halt Fliesen und ich dachte mir auch, was so die Aufnahmesituation angeht, aber es halt nichts. Es ist warm, es ist trocken. Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, Ihnen fehlt noch ein Sofa.
Ja, stimmt, genau. Wir wollen noch uns ein Sofa anschaffen und hier am Fenster stellen, damit es noch gemütlicher wird.
Also wer von euch, von Ihnen da draußen, der Aufruf, Treffpunkt Prolis braucht noch ein Sofa, Stand, was haben wir heute, 27.05.
Oh ja, danke. Vielleicht klappt's ja.
Ja, vielleicht klappt's ja, tatsächlich. So, damit wir nicht die ganze Zeit stehen müssen, haben wir uns jetzt mal hingesetzt. Aber Sie haben mir noch erzählt gehabt, dass Sie während der Corona-Zeit noch ganz viele andere Sachen gemacht haben. Also auch neben dem Arabischunterricht, der online stattgefunden hat. Was war denn das?
Ja, wir haben versucht, möglichst ohne Kontakt natürlich auch verschiedene Hilfsaktionen durchzuführen. So haben wir 2021, von Anfang Februar bis Ende Mai, genau, haben wir in der Kooperation mit Vonovia und Quartiersmanager mit Stadtteilbüro Prolis jede Woche für Familien Lebensmittel ausgeliefert. Also wir haben jede Woche ein Rezept ausgedacht, also die Helfer haben ausgedacht und dann waren wir beim Kaufland einkaufen und dann haben wir für ganz viele Menschen dann Lebensmittel in die Tüten gepackt und dann an die evangelische Kirche in Prolis und an ein Familienhaus Mareike ausgeliefert. Und die haben dort schon weiter diese Kochbeutel an die bedürftige Familien oder Menschen verteilt. Das haben dann unsere Helfer mit Fluchthintergrund gemacht zum Beispiel. Die waren dann einkaufen.
Also da hatten die quasi auch noch was Sinnvolles zu tun, genau. Statt die ganze Zeit dann wirklich nur, ja, wie es zu dem Zeitpunkt dann eben war, zu Hause rumzusitzen sozusagen.
Ja, ja. Oder vor Weihnachten haben wir auch eine Aktion gestartet. Da haben wir unsere Familie, unsere geflüchtete Familie mit Kindern gemeinsam Weihnachtskarten gebastelt. Wir haben über 100 Weihnachtskarten dann gesammelt. Die haben wir in einem Pflegeheim hier auf der Berzhofer Straße abgegeben und die wurden dann an Senioren weiterverteilt. Das war auch ein schöner Weihnachtsgruß für die alten Damen und Herren, die niemanden sehen durften in der Zeit. Genau, so kleine Aktionen haben wir immer wieder versucht durchzuführen und überlegt, was können wir, wo können wir was beitragen, was machen. Ja.
Also sozusagen eine Begegnungsstätte, die nicht nur hier auf den Treffpunkt Prolis sich konzentriert, sondern quasi in den gesamten Stadtteil rausgeht.
Sowieso. Es ist nicht so, dass wir die Projekte nur hier in unseren Büroräumlichkeiten durchführen. Wir machen das überall im Stadtteil. Im Jugendhaus Lila, da haben wir wöchentlich ein Familientreff und genau.
Ah ja. Okay, also da sind wir nämlich schon bei der Frage, mit wem sind Sie denn so vernetzt? Was haben Sie denn so für Organisationen? Also jetzt haben wir schon gehört, Vonovia, die Kirchgemeinde, die Jugendhäuser, scheinbar auch die Altenheime, die dann jetzt letzten Endes hier noch mit dabei sind. Gibt's da noch was?
Ich muss sagen, wir sind sehr gut im Stadtteil, auch außerhalb vom Stadtteil ist vernetzt. Wir arbeiten sehr eng mit Caritas zusammen, mit Caritas Migrationssozialarbeit, da haben wir sehr engen Austausch mit den Kollegen und auch mit dem Koordinator. Wir machen sehr viele Projekte mit Caritas Jugendmigrationsdienst. Das ist auch ein sehr wichtiger Netzwerkpartner für uns. Auch mit Stadt Dresden, mit Sozialamt sind wir im engen Austausch, was unsere Projekte angeht. Ja, wir sind gut vernetzt.
Ja, ich merke schon. Also das ist ja, sowas freut mich persönlich auch immer, wenn man dann halt auch sieht, dass die, wenn sie auch sagen, für sich natürlich auch, wenn dieses Baby, ne, wie sie es vorhin genannt hatten, letzten Endes dann auch irgendwo erwachsen wird und Freunde findet, um in der Metapher zu bleiben.
Ja, wächst und wächst.
Ja, genau.
Und hat noch sehr viel Potenzial zu wachsen.
Wo soll es denn noch hingehen?
Naja, wo soll es hingehen? Wir haben so viele Helfer bei uns, die Lust haben, was zu machen, vor allem viele Helfer mit Flucht- und Migrationshintergrund, die kommen auf uns zu und sagen, hey, 2015 sind wir hier angekommen, uns wurde so viel geholfen, wir haben so viel Unterstützung bekommen mit Sprache, mit Ankommen, Wohnungssuche, jetzt sind wir hier zum Teil angekommen, jetzt wollen wir die Hilfe abgeben, wie können wir uns engagieren, was können wir tun, jetzt wollen wir auch dieses Dankeschön abgeben und das ist so toll und da haben wir noch so viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Aber es natürlich müssen schauen, wir sind zwei Kollegen, wir sind zu zweit hier.
Ja.
Und dass wir das alles gut begleiten können, gut stemmen, weil lieber machen wir weniger, aber nachhaltig und richtig, als statt 100 Projekte, so ein bisschen Event-Charakter haben wir nicht. Also für uns ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Deswegen, da haben wir doch sehr viel Potenzial zu wachsen.
Wenn Sie hier zu zweit sind, wie viele Helfer sind es denn dann? Also wie viele haben sich denn jetzt quasi schon gemeldet?
Ja, also aktuell, wir haben vor kurzem für eine Standortabfrage nachgezählt, wie viel aktive Helfer wir haben. Wir sind so bei 47 Helfer. Und davon sind...
Die passen fast gar nicht alle hier ins Haus rein.
Und ich glaube, 28 sind Geflüchtete.
Ja.
Also das ist...
Also quasi mehr als die Hälfte dann sind sozusagen Geflüchtete.
Ja, und da sind wir sehr stolz darauf. Das sind Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Irak. Wir haben seit kurzem auch Kontakte zu den Geflüchteten aus Venezuela. Aus
Venezuela.
Genau. Da, genau.
Okay.
Da haben wir jetzt auch spanischsprachige Helfer da und das ist auch voll toll. Ich habe ein Patenschaftsprojekt, wo eigentlich die deutschen Helfer geflüchtete Familien begleiten. Und jetzt habe ich einen Geflüchteten aus Venezuela, der einen Geflüchteten aus Argentinien begleitet. Und das ist toll, obwohl er selbst noch nie so, also der kann ziemlich gut Deutsch, aber noch nie so lange hier ist. Und der kam zu uns und sagt so, ich will helfen.
Ja. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil das ist ja so viele Kulturen, so viele Sprachen, wenn Sie das jetzt sagen, ne? Syrien, Venezuela, Argentinien, Irak, Iran.
Auch? Iran weniger, Irak, okay. Irak, Afghanistan.
Afghanistan, dann jetzt recht frisch ukrainische Geflüchtete.
Ja.
Und das hört ja irgendwie nicht auf.
Nee, also wir sind sehr bunt gemischt und das macht uns auf.
Und gibt es da auch manchmal Konflikte unter den Geflüchteten?
Bei uns nicht, weil bei uns kommen die Menschen, die es wollen. Ne? Mhm. Wir sind ja eine Begegnungsstätte für Freizeitangebote, für Sprachangebote. Menschen sind ja nicht gezwungen, zu uns zu kommen. Ja. Deswegen haben wir hier eigentlich kaum Konfliktpotenzial oder die wollen zu uns kommen, die wollen lernen, die wollen sich integrieren, die wollen helfen, die wollen teilnehmen. Deswegen haben wir hier diese Luxusvoraussetzung. Die Menschen kommen zu uns selbst, weil die das wollen und nicht, weil die das müssen oder gezwungen sind wegen einer Maßnahme oder was auch immer.
Ja, das ist dann natürlich nochmal die andere Seite wahrscheinlich. Das ist quasi letzten Endes wieder alles, und das sind alles Ehrenamtliche, die auf freiwilliger Basis sozusagen
sind. Und Teilnehmer dazu natürlich.
Ja, natürlich, klar.
Und jetzt auch mit der, weil Sie sagten, auch ukrainische Familie, die hier ganz frisch angekommen sind, auch da, also ich fand's so schön, so herzwärmend. Wir haben einen Austausch runtergehabt mit unseren Helfern von unserem Familientreff und haben auch über die ukrainische Familien gesprochen, und die meinten, vielleicht wollen die zu uns anladen. Es ist doch nicht schön, wir können ihr was erzählen, wir können was zeigen, und so haben halt unsere arabische Helfer die ukrainische Geflüchtete eingeladen. Und so haben wir einen riesengroßen Fest gefeiert am 6. Mai war ja Ramadan-Ende. Die Kontaktbeschränkungen wurden noch mehr gelockert. Ja. Und da haben wir gleich genutzt und einen großen Zuckerfest gefeiert. Da haben wir ukrainische Familien auch mit eingeladen. Und das war so toll, weil die Kinder, die brauchen ja keine Sprache. Die Kinder haben gemeinsam
gespielt. Ja, genau.
Und unsere, wir haben so eine tolle Helferin, Muna heißt sie, die kann kaum Deutsch, wirklich kaum Deutsch, eine ältere Dame, aber ihre Ausstrahlung, ne, sie lacht und sie macht mit Füßen und Händen und man versteht sie, und sie hat sie einfach die Familie mitgenommen, alles gezeigt, und diese Herzlichkeit, das ist schon toll. Die Hilfsbereitschaft ist auch
ganz groß. Ich finde das auch interessant, dass jetzt wirklich, sage ich mal, wenn man zurückblickt auf 2015, wo ja quasi die arabisch sprechenden Geflüchteten hierher kommen, die ja jetzt im Prinzip dieses System Deutschland, könnte man ja fast sagen, was auch eine Bürokratie angeht und so weiter, vielleicht auch schon selber erfahren haben, dass sie jetzt bereit sind, das quasi an ukrainisch Geflüchtete und natürlich auch an alle anderen, die jetzt noch mit dazukommen, weitergeben. Und das auf freiwilliger Basis.
Ja, ehrenamtlich.
Ja.
Alles ehrenamtlich.
Ja. Werden die irgendwo erfasst, irgendwo eingetragen?
Wir haben eine Liste, natürlich. Ja. Wir haben eine Ehrenamtsliste. Wir haben Ehrenamtsvereinbarungen mit unseren Helfern, damit sie auch einfach versicherungstechnisch dann weiß, was passiert. War noch nie der Fall, zum Glück, aber dass sie dann gut versichert sind, natürlich.
Für den Fall der Versicherungstechnisch.
Ja. Und auch für sie ist es gut. Also die verstehen das auch für weitere Ehrenamt, es ist nicht nur geben, es ist auch viel nehmen. Ne? Es ist auch, für die ist es eine Chance, und so eine Vereinbarung vorzuzeigen und sagen, hey, ich engagiere mich.
Genau, vor allem kann man dann auch sagen, dass man gerade, was die Malteser dann angeht, dass man eben sagt, wir gehören irgendwo mit dazu, vielleicht auch. Dass man sagt, ich bin Ehrenamtlicher bei den Maltesern, und wenn ihr was anderes sagt, fragt die Frau Groß, die weiß das.
Genau. Nee, so machen wir wirklich. Ja? Wenn sie was brauchen für irgendein Amt und ich merke, okay, es kann sein, die kommen nicht mit der Sprachkenntnissen weiter, sage ich, hier meine Nummer. Wenn was ist, könnt ihr gerne mich anrufen. Also wir stehen für unsere Helfer gerade. Ja. Und es ist das, und wir versuchen hier auch eine Gemeinschaft zu bilden. Ich muss sagen, wir sind auch eine Gemeinschaft, eine bunt gemischte Gemeinschaft.
Ja.
Und die Helfer, die kennen sich auch alle gegenseitig. Wir machen auch regelmäßig Ausflüge gemeinsam. Oder ich fand sehr schön, letztes Jahr haben wir eine Infoveranstaltung in der Dienststelle gemacht, weil viele Helfer.
Ich glaube, davon habe ich gehört sogar.
Ja, viele Helfer kommen zu uns, vor allem Geflüchtete, die engagieren sich wegen Projekt oder wegen einer Sache, aber wer sind die Malteser, wissen die nicht. Und wir dachten, ach, es wäre doch schön, auch die bunte, vielfältige Malteserwelt zu zeigen. Und da haben wir uns in der Dienststelle getroffen. Die Silke Marech, die Pastoral, hat eine wunderschöne Infoveranstaltung gemacht. Auch Rainer Schumacher hat über Flüchtlingshilfe erzählt, und die waren auch begeistert, dass Malteser nicht nur hier in Prolle ist, dass Malteser so groß ist, und Schulbegleitdienst und Hospizdienst und Malteser Jugend und das, wow, das ist ja toll. Und da haben wir einen Rundgang gemacht und waren auch bei den Einsatzdiensten hinten, war richtig toll.
Doch, doch, ich erinnere mich. Das hatte mir jemand in der Dienststelle erzählt. Aber das war das Mikrofon nicht an, aber stimmt. Genau. Das wurde mir erzählt, dass das vor kurzem, ich glaube, da bin ich kurz danach in, auf irgendeiner Aufnahme musste ich da, bin ich in der Dienststelle gewesen und das war kurz davor gewesen. Mhm. Sozusagen, ja.
Und stimmt. Das wollen wir fortsetzen. Wir haben auch dieses Jahr geplant, so eine Infoveranstaltung und dann wollen wir halt unsere Malteser-Thema, tägliches Brot gibt uns und wollen gemeinsam Brot backen und so darüber.
Mhm. Verschiedenes Brot, ist da was geplant?
Da müssen wir schauen, wie den Teig zubereiten kann.
Naja, man kann jetzt das typische deutsche Graubrot nehmen oder man nimmt vielleicht auch, weiß nicht, Fladenbrot aus Arabischen, aus Syrien oder sowas.
Mal schauen.
Das wäre noch.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, um alles so im Detail durchzuplanen.
Das stelle ich mir natürlich auch ein bisschen herausfordernd vor, sich dann damit noch und gerade was Mehl angeht, ist ja wahrscheinlich ein bisschen schwierig gerade zu der Situation. Naja, genau. Aber Sie selbst sind ja die Koordinatorin für Integration und bürgerschaftliches Engagement. Was sind denn Ihre Aufgaben?
Genau, so ein ganz schwieriges Begriff. Erstmal vielleicht meine Stelle ist eine Projektstelle, SAB gefördert. Angefangen habe ich Juni 2019 bei den Malteser. Und damals war es so, es gab ein Konzept auf dem Papier für die Stelle, für meine Stelle. Und wie es in der Praxis aussehen sollte, wusste keiner. Das ist ja ganz, ganz neu erschaffen.
Ja.
Und da habe ich hier angefangen. Zu meinem großen Glück war die Frau Platz schon, Leiterin des Integrationsdienstes schon da. Und konnte mich so ein bisschen mitnehmen, so dass wir hier gemeinsam alles entwickeln könnten. Ja. Und meine Aufgabe ist, mit Stadtteilakteuren, mit Ehrenamtlichen hier Projekte umzusetzen, zu koordinieren, zu schauen, wo gibt's Bedarf, wo können wir einschalten, wo kann ich vermitteln, was ist gerade ein brennendes Thema, was können wir umsetzen. Wo kriegen wir Gelder her? Das ist auch meine Aufgabe. Ja. Da schaue ich, wo gibt's welche Förderprogramme? Wo können wir was beantragen? Also das ist so ganz grob meine Aufgabe.
Ja. Und wenn Sie sagen, Sie gehen auch in den Stadtteil mit rein, das ist dann wirklich, die sagen, hey, hier, ich habe hier ein Kind, arabisch sprechend, wir brauchen, wo wir gerade dabei sind, ne, arabischen Unterricht für die Kinder. Habt ihr da was? Und da sagen Sie dann, ja klar, kommt rum, wir haben da jemanden, der dem Kind sozusagen Arabisch beibringen kann.
Genau, wir haben es am Wochenende hier Arabischunterricht. Ne? Wir hatten vor Lockdown 70 Kinder gehabt hier am Wochenende. Am Samstag und Sonntag.
Hier drin,
also nicht alle auf einmal.
Ja, okay,
so,
gut.
So stundenweise, so schichtenweise sozusagen. Wir haben 4 Lehrer, die das alles ehrenamtlich machen, 4 arabische Lehrerinnen. Die kamen auch auf mich zu damals, als ich hier angefangen habe und haben gesagt, wir wollen, Kinder brauchen das. Kannst du uns unterstützen? Und so habe ich die Rahmenbedingungen dazu erschaffen, damit die hier Unterricht halten können. Und wir hatten wirklich vor Corona über 70 Kinder hier. Und zwischendurch, letzten Sommer waren nur 50, aber trotzdem sind 50 Kinder aus dem Stadtteil hier.
Dem Stadtteil. Da merkt man, wie groß entweder der Stadtteil ist und wie groß auch letzten Endes der Bedarf hier drin ist.
Ja, Bedarf ist groß, weil Kinder, die gehen in die Schule, die lernen so schnell Deutsch, aber Arabisch schreiben und lesen können erst wenige. Und dieses Projekt, Arabischunterricht für Kinder, ist eine super Möglichkeit für uns, die Kontakte zu den Familien zu halten, nachzufragen, ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wo braucht ihr Unterstützung? Was wollt ihr? Wo habt ihr Probleme?
Ja, wie geht's euch?
Ganz einfach, wie geht's euch?
Und da sind die wahrscheinlich auch sehr dankbar, schätze ich mal, dass da auch die Leute auf sie zukommen, wahrscheinlich dann. Die Menschen, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Wir haben auch andere Stadtteilprojekte, ne? Wir haben auch so Problemhöfe zum Beispiel hier in der Nähe, so Mareikehof nennt sich das, weil da ein Familienhaus Mareike ist. Und da wurden Kürzungen vorgenommen, es gibt keine Jugendhilfe mehr, die wurden drastisch gekürzt, auch personell. Aber dieser Hof hat so viele Konflikte, da wohnen so viele unterschiedliche Communities, auch Jugend und so. Und da machen wir auch regelmäßig Treffs, Austausch, Putzaktionen, Aufräumaktionen. Da arbeiten auch sehr eng mit Vonovia und auch Bezirksamt mit Herr Lemmer hier. Da sind wir auch im ständigen Austausch. Was können wir da anbieten? In welchen Form? Dass wir Austauschmöglichkeiten finden, wo wir mit Menschen auch reden können. Also
das ist sowas. Also das ist richtig so ein Hof, also ja, wirklich ein ganz normaler Hof, ja, und da gibt's Konfliktpotenzial. Genau. Sozusagen. Aber das ist natürlich schön, dass wir quasi den ganzen Stadtteil auch irgendwo im Blick haben. Dann sozusagen von hier aus einmal
auf jeden Fall
in die ganze Welt, könnte man eigentlich was sagen, bei den vielen Nationen, die hier quasi mit dabei sind.
Ja, ja. Und genau, nee, wir haben schon einen sehr guten Überblick über Stadtteil. Ich bin auch seit diesem Jahr ein Mitglied des Quartiersbeirates als Malteser und da sind wir auch im guten Austausch.
Ja. Das ist manchmal wirklich wichtig, dass man weiß, woran man sich wenden kann letzten Endes. Ne? Wenn man immer in so einem Beirat drin sitzt, kann ich mir gut vorstellen, da kann man immer mal sagen, hey du hier, wir brauchen mal eben jetzt mal hier jetzt gleich Hilfe sozusagen. Buchkinder. Was sind denn die Buchkinder in Prolis?
Na, Buchkinder, das ist, dieses Projekt begleitet meine Kollegin, Frau Platz. Die unterstützt das Projekt schon seit mehreren Jahren. Die, es ist auch kein Malteser reines Projekt, wir sind nur da als Unterstützung. Und es geht darum, dass die Kinder Geschichten schreiben, lesen, malen, und das durch Siebdruck oder Linoleumdruck das machen und da entstehen schöne Geschichten oder schöne Karten oder da hängt auch bei mir im Büro hängt ein Kalender. Das ist auch zum Beispiel ein Ergebnis der Arbeit.
Das
ist
ratlos.
Genau.
Ja, sehr schön.
Es sind ganz viele lustige Karten, die da entstehen. Das ist so, was die Kindern niederschwellig, so diese künstlerische.
Also quasi ein künstlerisches Projekt, wo die Kinder sich nochmal so ein bisschen anders ausleben können und vielleicht auch Sachen verarbeiten können wahrscheinlich, was so vorgefallen ist. Ja. Genau. Und dann sehe ich noch das Elbe-Magazin. Das ist mir jetzt komplett neu. Also Buchkinder kann ich mir was drunter vorstellen, das hat was mit Büchern zu tun. Elbe-Magazin hat ja vielleicht weniger mit dem Fluss zu tun, aber heißt so. Aber ich sehe auch, das sind... Was ist das? Das sind Cover auch mit arabischen Schriftzeichen. Was ist das?
Elbe Magazin, das ist eine deutsch-arabische Zeitschrift.
Ja.
Genau, das hat ein Ehrenamtler gegründet. Ist schon noch vor meiner Zeit. Ich glaube, Anfang 19 kam erste Elbe Magazin raus. Das ist eine deutsch-arabische Zeitschrift, die über kulturelle, soziokulturelle Themen berichtet. Und das Projekt, als ich hier angefangen habe, kamen die auch auf mich zu, weil die haben Unterstützung gebraucht. Das ist eine rein migrantische Initiative. Da wollen nur arabische Geflüchtete dran gearbeitet haben. Und so habe ich gemeinsam mit Caritas, Jugendmigrationsdienst, seit Januar 20 auch das Projekt sozusagen federführend übernommen und die Helfer dann unterstützt in der Arbeit. Und das ist ein einzigartiges Projekt. Es gibt, glaube ich, nur einmal hier in Dresden und auch in Sachsen. Ich glaube, gibt es in Chemnitz sowas Ähnliches und das war's. Und das machen die, können gerne dann durchblättern.
Da stehen Ach so, das die, kann man hier, genau, ich sehe.
Die, und da sind die ganzen Artikel auf Deutsch und auf Arabisch, auf beiden Sprachen. Das ist wirklich rein ehrenamtlich, von Layout bis zu Artikel schreiben, von der, das ist alles. Und seit diesem Jahr haben die Helfer geschafft, mit unserer Unterstützung ein eigenes Verein zu gründen. Die sind jetzt selbstständig geworden. Also Elbe Multimedia e.V. Genau.
Oha.
Genau. Und da agieren die jetzt ganz selbstständig. Also ich unterstütze da, wo ich kann, wo notwendig ist. Aber Ziel des ganzen Projektes waren, die selbstständig zu machen, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
Natürlich.
Nur damit verstehen, wie läuft das mit Projektbeantragung. Wie geht das mit Verwendungsnachweis? Das war meine Aufgabe, so ein bisschen beizubringen, zu zeigen, wie geht das. Und jetzt sind die auf dem Stand, das alles selbst zu leiten.
Nicht schlecht. Ja. Also das kann man auch beziehen oder das kostet auch was? Oder
nein, das ist kostenlos.
Ah, das ist kostenlos. Okay, nehme ich mir auf jeden Fall dann meins mit.
Gerne.
Ich sehe von April bis Mai ist es aktuell.
Genau, das genau erscheint einmal in 2 Monaten. Mhm. Das ist dann
ja,
kostenintensiv.
Ja, genau. Aber auch die Artikel vielleicht dann doch recht, diese Fülle an Artikeln dann quasi zu bekommen, ist natürlich auch nochmal schwierig. Mhm. Also ich weiß nicht, wie Tageszeitungen das so machen, aber ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja, dass es ein bisschen schwierig ist.
Und sie haben auch in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit auch großen Beitrag geleistet. Sie haben auch eine Homepage und Facebook-Seite und da haben auch die täglich Nachrichten gemacht. Die haben von Deutschen ins Arabische übersetzt und haben wirklich Nachrichten gemacht. So auch mit Videos und mit einer Helferin, die da stand und wie professionell Nachrichten gesprochen hat, erzählt hat, alles auf Arabisch.
Ja.
Um die Informationen zu vermitteln.
Das findet man wahrscheinlich jetzt auch noch, wenn man mal danach sucht.
Ja.
Ja. Also Elbe Multimedia e.V.
In der Zeitung, im Magazin steht auch die ganzen Kontaktdaten und Webseite und Facebook-Seite.
Und das kriegt man nur hier bei Ihnen im Treffpunkt Prolis oder ist ein ganz Prolis irgendwo ausgelegt jetzt?
In ganzen Dresden.
Ach, in ganz Dresden sogar? Mhm. Weil ich sehe es jetzt hier tatsächlich zum ersten Mal, aber wahrscheinlich bin ich nicht an den Stellen, wo es aussieht.
Wahrscheinlich.
Ja. Hat sich Ihre Integrationsarbeit, die Sie mit Ihrer Kollegin auch machen, im Hinblick auf ukrainische Geflüchtete, hat sich da irgendwas verändert?
Nein. Nein.
Das ist eine geschlossene Frage, das darf ich nicht machen. Da kriege ich nicht die Antwort, die ich haben möchte. Blöd jetzt.
Nein, also was heißt verändert? Wir haben vorher mit Geflüchteten gearbeitet und die Fragen sind ja nicht anders geworden. Sie sind genau die gleichen Fragen, genau die gleichen Hürden, die sie schaffen sollen, gleichen Fragen, genau gleiche Probleme. Deswegen, wir fahren unseren Fahrplan weiter. Wir sind offen für alle und es kommen jetzt auch ukrainische Geflüchtete bei uns an, beziehungsweise sind schon viele angekommen. Wir laden die zu unseren Familientreff ein. Das sind auch bis zu 80 Personen manchmal, weil es ein Fest oder eine große Aktion ist. Da kommen sehr viele Kinder. Da kommen jetzt auch, jede Woche kommen auch die ukrainischen Geflüchteten bei uns an. Wir haben Nachbarschaftscafé, wo die auch so langsam, also es ist ja nicht so groß, ist ja kein Restaurant oder kein, sondern ein Tisch und hier kommt ihr auch, um mit Nachbarn zu sprechen, um Deutsch zu üben. Wir haben auch ein Deutschtisch, das haben wir tatsächlich im Zusammenhang mit der Ukraine-Krieg und mit Ukraine-Geflüchteten hier entwickelt, ein Sprachtreff.
Ja.
Mittwochs Nachmittag haben wir ein Sprachtreff für ukrainische Geflüchtete. Da kommt auch eine Ehrenamtlerin, die ist Rentnerin, ehemalige Deutschlehrerin, die ja noch Russisch kann. Also
passt perfekt.
Und es wird sehr, sehr gut besucht. Es ist voll. Die Menschen kommen mit kleinen Kindern. Kinder können draußen malen oder haben was zum Basteln, kümmern sich. Und die haben die Möglichkeit, niederschwellig Deutsch zu lernen. Und das ist gut, weil viele warten auf die Sprachkurse noch. Oder die Sprachkurse ist alles nur auf Deutsch und geht meistens sehr, sehr schnell. Und zack, 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 zack. Und hier können die nachfragen, Hausaufgaben zusammen erledigen. Und das werden Themen besprochen. Wir haben... Es ist Mittwochs. Wir haben mittwochs auch Vormittag ein Frauentreff. Dazu geht's auch um Austausch, damit die Frauen ohne Kinder, ohne Männer mal untereinander kommen. Weil in arabischen Familien ist es so, dass Frauen gar keine Möglichkeit haben, so rauszukommen. Die haben kleine Kinder, die müssen kochen, die Männer gehen vielleicht arbeiten. Und so haben die Möglichkeit, herzukommen, ein bisschen abschalten. Und da sind auch die ukrainischen Frauen gerne eingeladen. Kommt auch so langsam an. Wir haben Donnerstag, habe ich schon gesagt, Nachbarschaftscafé, wo die auch wirklich ankommen und das war toll. Wir haben vor 2 Wochen war so ein toller sonniger Nachmittag und da war eine Seniorin, eine Dame, ältere Dame hier, die wohnt hier bei uns, ist auch beim mobilen Einkaufswagen mit dabei, kam runter. Da kam eine Frau aus Afghanistan, 2 aus Syrien, 2 Ukrainer, eine Nachbarin mit Rollstuhl, die hier wohnt. Und wir haben gemeinsam Mensch, ärgere dich nicht gespielt.
Das ist
alles zusammen.
Ja.
Und das ist so toll. Also das motiviert mich persönlich, weiter meine Arbeit zu machen, weiter hier zu entwickeln. Weil mit diesen kleinen Schritten, also wir gehen wirklich in kleinen Schritten, können wir einiges bewirken hier.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, auch so klein wie diese Schritte vielleicht sein mögen, aber ich sehe, ne, wenn ich sehe auch ihre Begeisterung. Also wenn man das auf dem Video festhalten würden, sind mit dem ganzen Körper mit dabei und so weiter und so fort und da auch hoch motiviert. Und das ist auch schön. Und ich finde es auch echt super, dass sie quasi auch ihre Erfolge letzten Endes, kann man ja eigentlich nicht anders sagen, wenn sie eben so viele Nationen zusammenbringen und Mensch ärgere dich nicht zusammen spielen. Das mag zwar ein kleiner Schritt sein, aber vielleicht ist das gerade die Erinnerung für die Menschen, die so sagen, ja, nee, das war eigentlich gut, dass es das gab. Sonst wäre ich vielleicht untergegangen.
Auf jeden Fall. Und wir versuchen auch dadurch Vorurteile abzubauen. Weil es ist leider, gibt's viele, viele Vorurteile gegenüber Frauen mit Kopftuch oder anders aussehenden Menschen. Und damit haben wir auch jeden Tag zu kämpfen. Und es ist schön, wenn wir die Skepsis hier langsam abbauen können. Auch viele ältere Damen, die waren am Anfang so skeptisch uns gegenüber, ne? Aber wir haben auch die angerufen, haben erzählt und ich habe auch einen Akzent. Und die Frau am Telefon fragte mich auch, sind Sie wirklich von Malteser? Können Sie sich dann auch ausweisen? Aber das, ich meine, es ist gut, dass Sie vorsichtig sind, ne? Ja. Das ist auch wichtig, aber man merkt, wie skeptisch, weil, ach, da kommt eine Frau mit Kopftuch und ich soll mit ihr einkaufen fahren und das kostet nichts. Das ist irgendwo genau, ein Haken.
Ja, das klingt
wirklich
so. Das
kann nicht
so, ja,
sein. Mobile Einkaufswagen. Aha, ich werde von zu Hause abgeholt. Dann fahren wir einkaufen, dann gehen wir Kaffee trinken und dann werde ich wieder nach Hause gefahren. Alles ehrenamtlich? Mit Geflüchteten?
Das klingt zu gut, um wahr zu sein, ja, wahrscheinlich irgendwie. Ja. Aber das ist letzten Endes die Arbeit. Ja. Begegnungen bauen wieder mal Vorurteile ab. Das ist Wahnsinn eigentlich letzten Endes, ne?
Ja, aber wenn es klappt, das ist so toll. Wenn wir hören, ach, ich war heute bei Frau, heute zu Hause habe ich ein bisschen geholfen, also unsere geflüchtete Frauen mit Kopftuch. Und die sind untereinander schon vernetzt und helfen sich gegenseitig. Und das ist eine Win-Win-Situation. Die einsame Dame hat Unterstützung. Und die Frau mit Fluchhintergrund, die hat die Möglichkeit, Deutsch zu üben, also live Deutsch zu sprechen, weil das, was die in der Schule lernen, das ist ja nicht das, was man auf der Straße spricht.
Ja, genau. Wieso machen Sie das eigentlich, diese Arbeit? Was ist Ihr persönlicher Antrieb? Also ich merke, Sie sind da voll mit dabei und das ist genau das, was Sie immer machen möchten. So interpretiere ich das irgendwo. Also mit den Menschen arbeiten. Warum machen Sie das?
Also was ich immer machen kann, kann ich jetzt nicht sagen.
Oh, okay.
Also naja, es kann sich alles ändern, aber Stand jetzt, ich bin da, wo ich sein muss.
Ja.
Ich bin da, ich sein will und möchte. Das ist momentan, es ist so, also diese Arbeit, was wir hier machen, die erfüllt mich, weil ich habe selbst Migrationshintergrund. Ich weiß, wie es ist, in einem fremden Land anzukommen, ohne soziale Kontakte, ohne Sprachkenntnisse, ohne Kulturkenntnisse und dann noch dieses deutsche System mit Bürokratie und so viele Ämter und überall Anträge. Das ist so kompliziert und ich weiß, wie schwer das ist am Anfang, dass ich durchzukämpfen, um anzukommen. Und ich meine Familie, wir sind freiwillig nach Deutschland gekommen. Nur ist ein bisschen was anderes.
Ja.
Und bei den geflüchteten Familien, die haben die gleichen Hürden, die sie erledigen müssen, aber die wurden noch gezwungen. Die mussten Heimat verlassen, einen Ort, wo sie das Leben aufgebaut haben, wo sie eine Arbeit hatten, wo sie gelebt haben, ne? Und auf einmal sind die hier, im Heimatland herrscht ein Krieg, vielleicht sind noch Angehörige und Familien, die dort sind, und die sind hier und müssen alles von Null aufbauen, von Null. Und das ist hart.
Ja.
Und das ist, für mich ist es wichtig, da mitzuhelfen, die Menschen mitzunehmen. Also wir sind ja keine Sozialarbeiter. Ich bin auch keine Sozialarbeiterin. Ne? Aber so wie wir es können mit diesen Treffs und die Menschen auch hier willkommen zu heißen und zu sagen, hey, du kannst zu mir kommen. Wir helfen. Wir helfen gerne. Ob es Sprachtreff ist. Oder wir haben auch, habe ich gar nicht erzählt, wir haben Dienstag Behördenhilfe.
Behördenhilfe.
Okay. Wir haben drei ehrenamtliche Helfer und da kommen die und die Menschen können mit Briefen kommen, weil manchmal kriegt man einen Brief und oh Gott, was stehe ich hier drin? Muss ich was bezahlen? Oder ist es was Wichtiges? Ist es nicht Wichtiges? Keine Ahnung, was hier drin steht. Da können die zu uns kommen, wir erklären alles. Oder ein paar Anträge aus, wo wir uns können natürlich, das ist alles ehrenamtlich. Dafür sind wir auch, bin ich in guten Austausch mit Migrationssozialarbeitern. Wenn ich nicht weiß, kann ich da schnell anrufen und nachfragen. Und die Kollegen sind klasse, also wir unterstützen uns gegenseitig hier gut im Stadtteil.
Ja. Und wie sind Sie dann zu den Maltesern gekommen eigentlich? Also als Sie sagten, Sie sind ja freiwillig quasi hier nach Deutschland gekommen, da weiß nicht, wann war das?
Das ist schon eine Weile her. Ich bin 2004 hier mit meiner Familie ausgewandert. Genau. Ich bin hier auch noch zur Schule gegangen und ich habe hier auch studiert.
Was haben Sie studiert?
Ich habe Bachelor Sprachkultur und Literaturwissenschaften studiert und meinen Master habe ich in der TU Chemnitz Europäische Integrationspolitik
gemacht. Okay.
Und, genau, und es war schon gegen Ende meines Studiums. Ich war schon fast fertig mit meiner Masterarbeit. Ich habe über Umsetzung der Integrationspolitik in Sachsen geschrieben und an einem Sonntag lag ich auf der Couch und habe im Internet geguckt, was für Stellen es gibt, weil ich war schon fast fertig mit meiner Masterarbeit. Dachte, ach, es wird Zeit, ein bisschen rundschauen, was für Stellen gibt. Und da habe ich spontan die Ausschreibung für meine Stelle gefunden bei Malteser. Und da habe ich am gleichen Sonntag Bewerbung abgeschickt und am nächsten Montag, ich weiß noch ganz genau, ich habe mein Kind in die Kita abgegeben, war ich noch mittendrin, dann kriegte ich einen Anruf von Rainer Schumacher und da hat mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und so bin ich hierher gekommen
und jetzt hier auch verwachsen.
Genau, sozusagen. Ja, weil das liegt mir, dieser Ort, die Menschen und unsere Helfer liegen mir schon sehr am Herzen, weil, wie gesagt, wir haben mit Frau Plass ja alles von null aufgebaut. Das ist wie unser gemeinsames Kind, kann man sagen.
Ja.
Genau. Und das ist auch spannend, ne? Weil im Studium, man hat das alles in der Theorie gelernt und dann, wie setzt man das alles in die Praxis um? Weil Menschen, die herkommen, die sind so unterschiedlich. Die sind so vielfältig. Und spreche ich die alle an? Wie mache ich das jetzt, ne?
Kommen Sie mit Ihrer Art und Weise an, vielleicht auch, ne? Ist das nicht zu abschreckend, weil man muss ja hier sehr offen sein. Ist man vielleicht zu offen, ne? Ist man, ne? Wie die alte Dame. Wie jetzt? Das ist alles quasi für nichts und ich darf hier, das ist alles zum Vorteil von mir, das hat ja irgendwo einen Haken letzten Endes, ne? Diese Offenheit zu sagen, klar, alles kein Problem, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Naja, bei den arabischen Menschen musste ich auch kennenlernen, ne? Wie mache ich das? Aber die Familien, die zu uns kommen, die sind alle so herzlich, so dankbar, so offen und das macht Spaß. Auch die ukrainische Familie, die zu uns kommen, ist natürlich vom Vorteil, da ich Russisch spreche, dann ist die Kommunikation viel einfacher. Und nicht so wie mit arabischen Familien, da machen wir mit Händen und Füßen, obwohl viele können ja schon ein bisschen oder gut oder weniger gut Deutsch, aber mit Ukrainisch ist es schon natürlich, habe ich nie gedacht, dass ich meine Sprachkenntnisse noch gebrauchen werde. Das war natürlich vom Vorteil, auch als die ganze Ukraine-Geschichte losging, no, und die Malteser die Notunterkünfte aufmachen sollten. Da war ja auch, müssen die Einsatzdienste müssen über die Nacht die Sporthallen bereit machen. Ne? Ja. Und die sind ja super organisiert, was das angeht. Die haben so ein tolles Team, die sind so voll Malteser und die können da selbst alles besser erzählen als ich. Ja, und da, aber hieß, ja, die Menschen sind da, aber wir können gar nicht miteinander reden. Die können kein Englisch. Deutsch war auch gar nicht. Genau. Ne? Wie machen wir das? Und dann, da war ich die ersten 4 Wochen dort vor Ort.
Wo waren Sie da genau?
Auf der Gehstraße. In Pischen, der Notuntergrund in Pischen, ja, genau. Okay. Und da haben wir einen Aufruf gemacht. Frau Platz hat sich da um einen Aufruf gekümmert. Hier, wir suchen dringend ehrenamtliche Unterstützung, weil es gab ja auch kein hauptamtliches Personal am Anfang. Musste man alles einstellen. Es lief komplett alles, fast alles ehrenamtlich. Ne? Und ich war dann die ersten Wochen dort vor Ort, habe Dolmetscherpool aufgebaut und Frau Platz war hier nur am Telefonieren. Wir haben eine Liste 400 Anfragen bekommen von ehrenamtlichen Helfern und Frau Platz hat dann versucht, hier vom Computer aus alle in Schichten einzuteilen, alle abzutelefonieren, alle einzutragen und nochmal nachfragen. Also sie war ganze Zeit nur am Telefonieren von früh bis späten Abend, auch am Wochenende. Und ich war in der Notunterkunft vor Ort und habe versucht, alles zu dolmetschen, zu klären, weil die Menschen kamen an. Ne? Das war die erste Welle. Die kamen am Bahnhof an und dann wurden die sofort zu uns in die Notunterkunft geschickt. Die hatten 1000 Fragen. Wie geht's weiter? Wohin? Registrierung, Anträge, wie weiter? Ich muss zum Arzt. Und ich hatte die Antworten auch nicht. Und die Kollegen auch nicht. Das war große Herausforderung, die Menschen zu beruhigen, zu erklären, es wird alles Schritt für Schritt. Wir warten selbst auf die Informationen, wir wissen es selbst noch nicht. Aber es war schon emotional, war schon schwer und hart auch für die Dolmetscher, für mich und für die Dolmetscher, weil wir sprechen deren Sprache. Und da kriegt man andere Sachen mit. Ne? Da haben die auch von zu Hause erzählt, wie sie geflohen sind, was sie gesehen haben, diese Bombenangriffe, die Schießereien, ne? Wie die paar, also wir hatten eine ältere Dame, die war mit Hausschuhen. Die kam mit Hausschuhen. Die ist mit Hausschuhen von zu Hause geflohen, kam mit Hausschuhen an.
Weil sie keine Zeit mehr hatte, das
keine
quasi
Zeit. Die haben nur das Wichtigste geschnappt. Also die Kinder, die Pässe und manche waren auch mit Hasen und
ja, die Haustiere mitgenommen.
Genau, wir hatten einen Hasen, zwei Katzen und zwei Hunde am Anfang gehabt. Also die ersten und dann, genau.
Das macht mich sprachlos, weil sie da ja auch von der Sprachbarriere natürlich noch ein bisschen näher dran sind. Aber auch wie sie es erzählen, das ist schon, aber dann bin ich auch ganz froh, dass es hier Leute gibt, die das machen, die da sofort da sind.
Ja, und das war wirklich beeindruckend, wie viele Anrufe wir bekommen haben, wie viel Bereitschaft da war zu helfen. Es immer noch ist, ne? Ist immer noch. Das ist schon toll und genau.
Wie können Sie denn runterfahren? Was bringt Sie denn dann, wenn Sie sagen, Sie waren auch am Wochenende unterwegs oder Sie sagen, es ist sehr emotional. Wo sagen Sie denn, so jetzt habe ich mal meine Zeit?
Also am Anfang, also als es mit dem Krieg losging, war es sehr schwer für mich emotional, weil wir auch einfach Freunde in der Ukraine haben und auch Angehörige in der Ukraine haben, die auch auf der Flucht waren. Das war... Und auch vor Ort die Menschen zu sehen, die verzweifelt weinen sind, die Frauen, die Kinder. Wir waren mal draußen am Spielplatz, die Kinder haben ein Flugzeug gesehen. Die haben so eine Angst und Panik bekommen. Die haben gesagt, werden wir jetzt bombardiert?
Hier in Deutschland,
ja,
okay.
Ja, weil die sind so traumatisiert. Das war wirklich eine schwere Zeit. Und die ersten Wochen waren auch schwer für mich. Und irgendwann habe ich mir selbst gesagt, ich kann nicht alle Menschen retten. Ich kann nicht allen Menschen helfen, deswegen konzentriere ich mich auf die Menschen, die hier sind und wo ich was leisten kann. Also ich das hat aber gedauert, bis es mir klar war, weil ich habe so ein Helfersyndrom, als meine ich also
das sich das dann quasi nochmal genau abzugrenzen, genau, wo genau. Ist jetzt vielleicht genau. Auch, wo bin ich dran sozusagen in dem Fall.
Und tatsächlich die Arbeit in der Notunterkunft hat dann mir am Ende auch gut getan, weil ich war da, wo ich helfen konnte und ich habe geholfen, soweit ich helfen konnte sozusagen. Und das hat mir persönlich auch gut getan.
Und wenn Sie dann zu Hause waren, womit konnten Sie am besten abschalten?
Meine Familie, meine Tochter.
Ja.
Meine Tochter, die ist 6 Jahre alt und das ist meine kleine Freundin. Das ist ein tolles Alter, da kann man so viel machen, spielen, ausgehen.
Da kommt sie ja nächstes Jahr dann in die Schule.
Ja, wird dieses Jahr eingeschult.
Dieses Jahr
eingeschult.
Oh, ja. Der nächste Abschnitt sozusagen gleich noch, der ebenfalls emotional wird.
Das ist meine Familie, gibt mir natürlich viel Kraft. Und ich muss sagen, auch hier, ich habe tolle Kollegen, also mit Frau Platz, also wirklich, ich bin so dankbar, dass ich sie habe, weil wir unterstützen uns sehr gegenseitig. Auch unser Dienststellenleiter Benedikt Schwarz, ne, also auch da, der war auch eine Situation, wo er hat gemerkt, mir war ein bisschen zu viel, dann nahm sich Zeit, hat mit mir gesprochen. Also wir haben schon eine tolle Gemeinschaft hier bei den Malteser. Und ich bin ein Malteser, sozusagen. Ja. Ich fühle mich angehörig so den Malteser-Welt. Ist mir auch nah, diese Vision, dieser Leitsatz, helfen da, wo Hilfe notwendig ist oder weil die Nähe zählt.
Ja. Frau Groß, recht, recht herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft hier. Sind Sie jetzt immer noch so aufgeregt, was dann bei rauskommt, oder?
Aufgeregt bin ich schon, was da rauskommt, aber das war doch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe.
Habe ich doch gesagt. Ich nehme jetzt aber noch hier so ein Elbe-Magazin mit und guck mal, ob ich da mich da ein bisschen reinlesen kann. Bin mal gespannt, was es wird. Genau, ansonsten das Wetter, ich sehe, es ist besser geworden, die Sonne fängt an zu scheinen. Wo geht's für Sie jetzt noch hin?
Heute ist Freitag und freitags haben wir unseren Familientreff und da werde ich mich gleich auf den Weg machen. Unsere ehrenamtliche Helfer haben Blumen von einer Gärtnerei gespendet bekommen und da wollen wir heute mit Kindern, mit Familien so Balkonblumen einpflanzen. Die Kinder können dann Töpfe verzieren und mit nach Hause nehmen, so ein kleines schönes Wochenendsabschied, ja, sozusagen.
Genau. Sozusagen schön zum Brückentag noch ein bisschen ins Grüne gehen. Dann recht herzlichen Dank nochmal und vielleicht sieht man sich irgendwie nochmal wieder. Letzten Endes, ne? Man trifft sich immer zweimal im Leben, habe ich mal gehört, aber vielleicht komme ich auch mal hier vorbei. Ich wohne halt am anderen Ende, ich wohne halt in Gorbitz vorne. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, bis hierher zu kommen immer, aber von dem, was Sie erzählt haben, merke ich, da ist viel Leben im Haus, in den Räumlichkeiten und auch davor. Und das, vielleicht gucke ich mir das mal nochmal genauer an.
Gerne, gerne. Ich habe mich auch sehr gefreut. Danke für die nette Unterhaltung. War sehr schön. Sehr schön.
Dann einen wunderschönen Tag noch.
Ja, danke, das Gleiche.
Bis dahin.
Bis
und jetzt
zum nächsten Mal.
Eine richtige Schleusentür. Vorhin habe ich die Tür nicht richtig aufbekommen gehabt. Cool. Dann tschüss. Ist doch recht frischlich noch, auch wenn die Sonne ein bisschen rauskommt. Aber wenn der Regen eben alles ein wenig angefeuchtet hat, dann darf es das natürlich auch sein. Ah, ich merke, hier in Prolis gibt es auch, wie bei uns in Gorbitz, so ein bisschen ja, Kunst im Stadtgebiet. Das finde ich schön. Das gefällt mir richtig gut. Hier eine Art Arche Noah in Stein gemeißelt. Sieht sehr gut aus. Aber jetzt geht's erstmal nach Hause. Mittagessen. Zeit wird's.
Das war die 19. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt die Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao!
Dann einen wunderschönen Tag noch.
Ja, danke, das Gleiche.
Bis dahin.
Bis
und jetzt
zum nächsten Mal.
Eine richtige Schleusentür. Vorhin habe ich die Tür nicht richtig aufbekommen gehabt. Cool. Dann
tschüss.
So. Oh, frisch ist es trotzdem. Und ich merke, ich habe meine Jacke vergessen. Das ist natürlich super. Dann gehe ich eben noch mal kurz zurück. Kein Problem. Ich habe meine Jacke vergessen. Ich habe mich schon gewundert, warum es so kalt gewesen ist. Na gut. So, nur aber. Tschüss.